Wobei, mit dem Vorwurf der Zensur kann man durchaus Öffentlichkeit herstellen. Dann reden plötzlich alle mit, Zensur, Nicht-Zensur, die Beschuldigten setzen alles daran, dass es selbstverständlich nicht Zensur war und womöglich hagelt es eine Unterlassungsklage. Dann wird Zensur mit Zensur geschlagen. Zensur, das haben wir in den letzten beiden Tagen immer wieder gesehen, hat viele Erscheinungsformen. Wer wäre frei von Zensur oder Selbstzensur? Ist soziale Interaktion womöglich immer mit der Unterdrückung einer Artikulation zugunsten einer anderen verbunden? Ich möchte in meinem Beitrag nicht zu einer Klärung des Begriffes beitragen, ich plädiere vielmehr für seine Öffnung, sondern die subtilen Seiten der Zensur zur Diskussion stellen. Dabei geht es mir wiederum nicht darum, subtile Zensurformen in ihrer Gänze zu erfassen, sondern anhand einiger Beispiele zu fragen, wie wir mit Zensur umgehen. Im zweiten Teil werde ich mich dabei insbesondere mit dem Verhältnis von Zensur, Ökonomie und Urheberrecht beschäftigen. Das klang ja auch schon in dem Vortrag von Klaus Steg ganz gut an. Ach, Quatsch. So. Ich habe gedacht, vielleicht mal als erstes Beispiel ein sehr naheliegendes zu nehmen. Das ist nämlich genau das Kunstwerk, was sich dort befindet, was der Künstler Olaf Metze 1984 an diese Fassade angebracht hat, das Kunstwerk Stammheim, was dort auch seit 1984 platziert ist, weil der Künstler das nach der Ausstellung einfach nicht mehr mitgenommen hat. So sind Künstler manchmal. 2001, als Teile dieses Gebäudes renoviert wurden, und viele Stuttgarter von Ihnen werden das noch wissen, hat das Finanzministerium beschlossen, dass diese Skulptur eigentlich abgerissen werden soll. Die Begründung war unter anderem, man habe die Arbeit niemals genehmigt und außerdem möchte man den Originalzustand des Gebäudes wiederherstellen. Also es ging sozusagen um den Denkmalschutz des Gebäudes, was ein Denkmal zerstören sollte. Das hat natürlich oder in diesem Falle auch für einen großen Aufruhr gesorgt und es gab sehr viele Debatten auch in den Zeitungen, es setzten sich viele Kunsthistoriker ein und schlussendlich blieb uns dieses Kunstwerk erhalten. Es war nur ganz interessant, dass der Künstler Tamás Kutun, der hat, das ist nur ein Fragment, der aber da sehen Sie, dass da irgendwie dieses Stammheim-Objekt wieder auftaucht, der hat im Rahmen des Workshops Spektakel statt diese Säule quasi vors Gebäude gestellt und quasi dieses Stammheim-Skulptur nach vorne geholt. Und wir hatten tatsächlich zwei Tage später einen Anruf seitens des Finanzministeriums, weil wir die nicht gefragt haben und es nicht gestattet worden sei. Und hier ging es darum, dass sie davor, ich glaube ein paar Wochen davor, so eine Tafel angebracht haben, die erklärt, was das Kunstgebäude ist und wir hätten das jetzt einfach davor gestellt. In diesem Fall war das so, dass wir das einfach ausgesessen haben, denn die Ausstellung lief eh nur 4 Wochen und wir haben gedacht, bevor da der ganze Bürokratenapparat anfängt, ist zumindest das Thema nicht mehr relevant. Also es war eh klar, dass das eine temporäre Ausstellung ist. Also so viel vielleicht zu dem Naheliegenden. Bei meinem nächsten Beispiel möchte ich mich auf Muntadas beziehen. Vielleicht kennen auch einige von Ihnen den File Room und seinen Hintergrund. Aber weil wir eigentlich vorhatten, Muntadas einzuladen, der leider nicht kommen konnte. 1988 wurde der Künstler Antoni Muntadas vom spanischen öffentlich-rechtlichen Sender TVE dazu eingeladen, für die Sendung Metropolis eine neue Arbeit zu produzieren. Er entschied sich über die Geschichte des spanischen Fernsehens beziehungsweise des Senders TVE selbst zu arbeiten und legte rund 2 Jahre später das Video TVE Primero Intento, also TVE erster Versuch, vor. Die Videoarbeit, die explizit für die Ausstrahlung im Fernsehen angelegt ist, verwebt Auszüge aus den Archivbeständen des Senders mit Aufnahmen, die Muntadas innerhalb und außerhalb der TVE-Studios drehte. Es geht um das Verhältnis von Medien, Erinnerungen, Informationen und Macht. Unter anderem stellt Muntadas die Bildsprachen der TV-Repräsentation von Franco und Juan Carlos I. in Beziehung zueinander. An einer Stelle heißt es übrigens interessanterweise, ich zitiere, die staatlichen Einschränkungen von Kunst werden heute nicht mehr Zensur genannt, sondern nach Maßgabe der kommerziellen Rentabilität vollzogen. Die Videoarbeit TVE Primero Intento wurde niemals ausgestrahlt und das ohne jegliche Begründung seitens des Senders. War die Arbeit politisch oder für den Sender selbst zu heikel? War sie zu wenig quotentauglich? Was auch immer der Grund gewesen sein mag, der Sender nutzte seine Machtposition, um die Veröffentlichung eines ihm nicht mehr gefälligen Kunstwerkes zu verhindern. Und als sei dies nicht schwerwiegend genug, hüllte er sich in Schweigen und macht damit den Künstler ein weiteres Mal mundtot. Die Form subtiler Zensur üben Gewalt in doppelter Hinsicht aus, denn sie unterdrücken nicht nur eine bestimmte Information, Artikulation oder Repräsentation, sondern sie unterdrücken zugleich die Rede über diese Unterdrückung. Der Sender TWE hat die Arbeit ja schließlich nicht verboten. Zensur, nicht Zensur. Zensur dort ausgeübt, wo Zensur gesellschaftlich nicht geduldet wird, besteht ganz wesentlich darin, den Tatbestand der Zensur nicht beim Namen nennen zu dürfen. Zensur wird somit auf das Terrain individueller Befindlichkeiten zurückgewiesen. Die Person, die von dieser Form von Zensur betroffen ist, wird in gewisser Weise gesellschaftlich isoliert, da es für ihr Problem keinen Namen gibt und schon gar nicht im Namen des Gesetzes. Ein von öffentlichen Förderern oder Sponsoren, einer Jury, Kuratoren oder Institutionen abgewiesenes künstlerisches Projekt wird im Zweifelsfalle immer den Qualitäts- oder Rentabilitätskriterien nicht genügt haben. Oder es wird der Schutz oder die Empfindlichkeit Dritter herbeigeschworen. Also Religion, Sexualität, das ist so ein Beispiel, das ist ein Fragment einer Installation der Künstlerin Ilona Plattner, das sie 2002 im Kunsthaus in Essen ausgestellt hat, in einer Gruppenausstellung. Dann passierte Folgendes, das war ein Besucher, der muss sich ziemlich echauffiert haben über diese Arbeit, weil er das kinderpornografisch fand und hat dann daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Institutionen angemahnt und die Sponsoren und schließlich hat er auch die Polizei daher zitiert. Die Polizei befand aber, dass dieses Werk in keinster Weise pornografisch und schon gar nicht kinderpornografisch sei. Also sie hatten sozusagen den Segen der Polizei und die Institution hat es aber trotzdem abgehängt. Dann haben wir hier, diese Skulptur heißt Miss Kitty, ist von 2006 von dem italienischen Künstler Paolo Schmidt. Man kann unschwer die Züge von Papst Johannes Paul II. Erkennen. Diese Skulptur war Teil einer 140 Künstler umfassenden Ausstellung, die in Mailand zum ersten Mal in einer groß angelegten Ausstellung das Thema schwule Kunst thematisieren sollte. Zunächst einmal hat die Bürgermeisterin von Mailand, Letizia Moratti, veranlasst, dass diese Arbeit heißt nämlich eigentlich Josephine, musste dann aber Miss Kitty umbenannt werden. Schließlich befand sie dann aber, dass diese Arbeit in der Ausstellung nicht gezeigt werden darf und schlussendlich hat sie dann 10, 12 Kunstwerke aus dieser Ausstellung verboten. Und was die Organisatoren da gemacht haben, ist, dass sie die komplette Ausstellung zurückgezogen haben. Also insofern geht es hier um zwei sehr unterschiedliche Fälle und ich will da eigentlich auch hin, was die Rolle der Institution da ist. Also das eine Mal kommt die Aggression von außen und dann gibt es aber eigentlich den polizeilichen Segen, quasi das Werk zeigen zu dürfen und nur um sich weiteren Ärger zu ersparen, gehen die Leute hin und entfernen die Arbeit trotzdem. Und im anderen Falle sagen die Kuratoren, okay, entweder alles oder gar nichts. Also wenn wir von außen vorgeschrieben bekommen, 10 Arbeiten nicht zu zeigen, dann zeigen wir die ganze Ausstellung nicht. Ich habe hier außerdem auch zwei Beispiele von, sagen wir mal, weithin eher unbekannten Künstlern genommen, weil man natürlich von berühmten Fällen wird dann immer viel geredet und es ist in allen Medien und es wird sehr bewusst diskutiert und da, wo die Künstler eher unbekannt sind, hat man dann auch eher manchmal das Gefühl, naja, das ist eh nicht der Rede wert. Der Klaus Steg hat es auch eben angesprochen, also sich sozusagen für oder gegen Zensur einzusetzen, hat in der Regel, darf nicht zu einer Qualitätsfrage oder zu einer Bedeutungsfrage werden. Einfach nur das Beispiel auch eben von diesem Johannes Paul II., diese Variante von Maurizio Cattelan, die eben 99 in Venedig schon auch einen gewissen Skandal erzeugt hat, aber eben nicht entfernt werden musste. Wobei wir in Bozen auch gelernt haben, dass der Bekanntheitsgrad eines Künstlers ihn nicht unbedingt vor, sagen wir mal zumindest, dem Problem, dass es entfernt werden soll, schützt. So, zurück zum Fall Muntadas. Der Künstler hat, bis er 1972 nach New York übersiedelte, unter der Franco-Diktatur in Spanien durchaus mit den direkten Formen von Zensur Bekanntschaft gemacht. Aber erst die persönliche Erfahrung subtiler Zensur seitens des Senders TWE veranlasste ihn 1994 mit The File Room ein Projekt explizit zu diesem Thema zu initiieren. The File Room ist gleichermaßen ein internetbasiertes Projekt wie eine raumgreifende Installation. Diese Installation interessiert mich aber jetzt an dieser Stelle nicht. Kern der Arbeit ist eine offene Datenbank, die Fälle von Zensur zusammenträgt. Auf der Website finden sich eine Beschreibung des Projektes, eine Reihe von Definitionen des Begriffs Zensur, eine Literaturliste zum Thema sowie das Archiv selbst, das in 4 Kategorien unterteilt ist: Ort, Zeit, Medium und Begründung der Zensur. Bei der ersten Präsentation des File Rooms 1994 in der Randolph Street Gallery in Chicago umfasste die Datenbank rund 400 Fälle von Zensur, die Muntadas mit einem weit verzweigten Team zusammengetragen hat. Und das auch eigentlich sind das gar nicht so schwere Dateien. Okay, also was sozusagen schon sehr früh ansetzt, also der früheste Fall im File Room ist eben Homers Odyssee von 850 vor Christus. Und man findet auch natürlich die von ihm als zensiert empfundene Arbeit TWE Primero Intento. Von Anfang an war The File Room, das ist wesentlich ein offenes System. Das heißt, jeder Nutzer kann und das bis heute weitere Fälle von Zensur, sei es als Betroffener oder Dritter, hinzufügen und somit veröffentlichen. Die Benutzer des File Rooms werden dabei dazu ermutigt, ihrer subjektiven Einschätzung von Zensur zu folgen. Das heißt, die Datenbank möchte in erster Linie eine Öffnung und Erweiterung des Zensurbegriffs anstoßen. Ganz explizit wird darauf hingewiesen, dass es nicht um eine lückenlose Darstellung der Geschichte der Zensur geht, sondern um das Problem ihrer Definition. The File Room sagt uns, schreibt Rodrigo Alonso, dass man Zensur nicht zu den Akten legen kann, dass es aber jederzeit möglich ist, eine neue Akte anzulegen. Seit 2009 wird The File Room von der National Coalition Against Censorship in New York betrieben und es werden weiterhin Fälle dort eingetragen. Damit wächst das Online-Archiv seit nunmehr 14 Jahren und man sieht hier, also das jüngste, das zeigt jetzt der Ausschnitt nicht, also das ist was ein Fall von Oktober 2008 betrifft. Also das ist tatsächlich auch noch in Gebrauch. Zensur ist ein gesellschaftliches Phänomen. Ihre Form verändert sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen. Insofern plädiere ich mit Muntadas für eine Öffnung des Begriffs. Und komme jetzt mal zu so einem ganz anderen Aspekt, der zumindest, wie das eben Klaus Steg auch schon angedeutet hat, ein Grund von Zensur sein kann, das ist das Urheberrecht. Bei den öffentlichen Debatten um die Notwendigkeit staatlicher Kontrollen über das Internet zählen Nazis, Pädophile und Terroristen bekanntlich zu den Totschlägerargumenten schlechthin. Zunehmend dienen jedoch die sogenannten Raubkopierer als Schreckgespenst Nummer 1, deren angebliche wirtschaftliche Bedrohung das Scannen von Bewegungen im Internet oder die Identifizierung von Benutzern gesetzlich rechtfertigt. Was hier rechtlich greift, ist das Urheberrecht, das privatwirtschaftliche Interessen vertreten und ganz nebenbei den Lauschangriff auf das Internet ermöglichen soll. Copyright und Zensur sind nach dem kanadischen Kulturökonomen Harry Hillman Chartrand von Anfang an, das heißt seit Erfindung der Druckerpresse, direkt miteinander verschränkt. Wurden die unkontrollierte Vervielfältigung und Verbreitung von Texten und Bildern doch seitens der Kirche und Monarchen als Bedrohung der öffentlichen Ordnung beargwöhnt und eingeschränkt. Mit der Einführung der Druckerpresse in England, schreibt Chartrand, ich zitiere, begannen die Tudor-Monarchen damit, ausgesuchten Druckern das Recht auf die Vervielfältigung von ausgesuchten Werken zu verleihen. Das Copyright ruht also auf Zensur und der feudalen Gewährung kommerzieller Privilegien auf. Als das erste formale Copyright-Gesetz 1709 von Queen Anne erlassen wurde, waren die Besitzer von Urheberrechten fast immer Buchhändler. Und es waren Buchhändler, die für diese Gesetze eintraten. So viel von Chartrand. Das Urheberrecht ist somit nicht nur von Beginn an mit Zensur, sondern auch mit der Stärkung der Rechte kommerzieller Verwerter von Urheberrechten verbunden. Mit der Anpassung von Urheberrechtsgesetzen an das Zeitalter digitaler, vernetzter Kommunikations- und Informationsmedien einerseits und an das Zeitalter der Monopolisierung von Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungsindustrien andererseits hat die Privatisierung, also die privatwirtschaftliche Inbesitznahme des Rechtes über Bilder, Texte, Töne und digitale Codes eine völlig neue Dimension erhalten. Denn, um es mit Mark Getty, dem Gründer einer der weltweit größten Bildagenturen, zu sagen, das geistige Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Und somit ist auch das geistige Eigentum Gegenstand dessen geworden, was David Harvey die Akkumulation durch Enteignung nennt. Das bezieht sich eben also nicht nur mehr auf Öl und Wasser und solche Ressourcen, sondern es bezieht sich mittlerweile auch auf das, was wir geistiges Eigentum nennen. Wie man hier sieht, haben einige Initiativen, darunter Bootlab, die sich eben kritisch mit dieser Form von Urheberrechtspraxis beschäftigt haben, sich diesen Spruch von Getty angeeignet und riskieren womöglich ein Verfahren oder haben hier womöglich gegen das Copyright verstoßen. Und sie sollten sich auch in Zukunft vorsehen, wenn sie zum Happy Birthday anstimmen, denn dieses Lied gehört Time Warner. Eine Reihe von Künstlerinnen haben sich auf kritisch-ironische Weise mit diesen Besitzstandsabsurditäten rund um das geistige Eigentum beschäftigt. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Ein frühes Beispiel hier nochmal, Muntar, das ist eine sehr schlechte Abbildung, das weiß ich. Warnings heißt die Arbeit, ist von 1988 und es ist ein Video, das besteht nur aus dem, das ist sozusagen Zusammenschnitt all dieser Warnhinweise, die man auf Video, also die man von Videotheken bekommt, also diese Videobänder hat. Also man hat, und man sieht dann immer dieses FBI und diese ganze Kriminalisierung, die da stattfindet und das ist natürlich frech quasi genau den Hinweis, dass man es nicht kopieren darf, von allen möglichen Videobändern zu nehmen und eine Kompilation daraus zu machen. ...1998 ließ sich der Medienwissenschaftler und Künstler Cambrew McLeod den Ausdruck Freedom of Expression durch das US-Patentamt als eingetragenes Warenzeichen schützen. In einem Text schreibt er: Ich habe einfach die Registrierung dieses Markenzeichens beantragt und der Regierung die Entscheidung darüber überlassen, ob wir in einer Welt leben wollen, in der irgendjemand die rechtmäßige Kontrolle über freie Meinungsäußerung zugestanden wird oder eben nicht. Und wie man sieht, es ist ihm gelungen. Also er hat tatsächlich das Patent auf Freedom of Expression bekommen und hat eine Weile auch sehr bewusst medienwirksam damit gearbeitet. Er hat dann unter anderem eine Zeitschrift gegründet, also selber unter falschem Namen gegründet, die hieß Freedom of Expression und hat die dann angezeigt und hat das zum Anlass genommen, ein Interview zu geben und halt diese Frage zu stellen, in welcher Welt leben wir eigentlich, wo tatsächlich jemand hingehen kann und diesen Ausdruck für sich schützen lassen kann. Auch Daniel Garcia-Anducha, der Künstler der Ausstellung Post Capital, hat sich früh mit der Frage Remember oder mit dem Remember Language is not free beschäftigt, halt all diese Slogans, die eben jemandem gehören. Solutions for a small planet, everything is connected, etc. Und vielleicht kennen Sie auch diese Arbeit, die ist auch von 1998 von Heath Bunting, das hat wiederum mit Domainnamen zu tun, also wer besitzt Domainnamen, der hat einen Kritiker gebeten, einen Text über seine Arbeit zu schreiben und wie Sie sehen, der komplette Text ist fast vollständig verlinkt, das heißt, alle diese Worte, die es da gibt, gehören einer Domain Name, also das heißt, man kann eigentlich keine, oder es gibt kaum noch irgendwas, was man sagt oder als Bild produziert, was nicht irgendwo irgendjemandem gehört. Das Urheberrecht, darauf weist auch Reto Hilti, der Jurist und Direktor des Max-Planck-Instituts für geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München hin, schützt immer weniger den oder die Urheberin eines Werkes, sondern stärkt zunehmend die Position der Besitzer von Urheberrechten. Das heißt, diejenigen, die nicht nur an der Verwertung verdienen, sondern darüber hinaus auch über die Art und Weise der Verwertung entscheiden können. 2006, inmitten der Debatte um den sogenannten Karikaturenstreit, schreibt Peter Mühlbauer in dem Online-Magazin Telepolis, ich zitiere, würden Moslems ihren Propheten als Markenzeichen eintragen, hätten sie gute Chancen, die Karikaturen sofort und fast überall qua WTO und andere internationale Organe zu unterbinden. Mühlbauer beschreibt, das ist ganz interessant, er nennt das die Religion vom geistigen Eigentum, als eine Form von Zensur wirksam ist. So habe die Scientology Church bereits 1995 den Mythos vom unzensierbaren Internet beendet, indem sie mit der Berufung auf die Verletzung ihrer Urheberrechte eine Scientology-kritische Newsgroup zur Herausgabe des Namens eines anonymen Beteiligten zwingen konnten. Anwälte in den USA raten den Unternehmen längst, sich kritischer Stimmen über die Abmahnung angeblicher Urheberrechtsverletzungen zu entledigen, anstatt zum Beispiel auf Diffamierung zu klagen. Das ist fürs Image besser und als Einschüchterungsmethode überaus erfolgreich. Bereits Abmahnungen können kostspielig sein. Dank der vielen Grauzonen sind die Beschuldigten verunsichert und riskieren, selbst wenn sie im Recht sind, keinen Einspruch. Diese Einschüchterungstaktiken greifen zunehmend auch auf dem Feld der Kunst. Sie betreffen Künstlerinnen, die sich vorhandene Bilder oder Töne aus den Medien, der Werbung, den Unternehmen aneignen, um sie einer kritischen Relektüre oder Rekontextualisierung zu unterziehen. Wir reden hier über eine künstlerische Praxis, die seit spätestens den 1920er Jahren aus der Kunstgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. Nehmen wir zum Beispiel die Collagen von Hannah Höch. Als der Hatje-Kanz-Verlag im Jahr 2007 den Katalog zu Hannah Höchs Retrospektive in der Berlinischen Galerie und dem Basler Tengeli-Museum produzieren wollte, verlangte VG Bild allen Ernstes, dass der Verlag die Rechte an jedem einzelnen Schnipsel der abgebildeten Collagen einholen solle. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl sich diese Absurdität schließlich umgehen ließ, zeigt das Beispiel sehr schön auf, was sich verändert hat. Von Lautréamonts Aufruf zum Plagiat über die situationistische Praxis des Détournement, das Cut-Up-Verfahren von Brian Giese und William Burroughs, Warhols Brillo-Boxen, die auf Kopien und Collagen basierende Mail-Art, den Hip-Hop, Künstlerinnen wie der sogenannten Appropriation-Art wie Elaine Störtewand, Richard Prince oder Sheryl Levine, bis hin zu Videokünstlern wie Dara Birnbaum, Mutadas oder Douglas Gordon, die mit Found Footage arbeiten. Ich könnte diese Liste unendlich fortsetzen. Aus heutiger Sicht eine einzige Achse des Bösen? Tatsächlich schützt das Recht auf die Freiheit der Kunst allerdings auch die künstlerische Aneignung vorgefundener Materialien. Doch zunehmend, und das stelle ich tatsächlich auch täglich fest, zunehmend lassen sich Künstlerinnen, Institutionen oder Sammler durch Unkenntnis und durch die Überbewertung der Möglichkeiten von Urheberrechtsbesitzer einschüchtern. 2004 wurde die Künstlerin Cornelia Sollfrank von der Medienkunstinstitution Plug-in in Basel eingeladen, an einer Projektreihe, die sich mit Copyright-Fragen beschäftigte, teilzunehmen. Auf der Website von Plug-in heißt es dazu, und ich zitiere das jetzt, Sollfranks ursprüngliches Projekt hätte darin bestanden, Bilder auszustellen, welcher ihr Netzkunstgenerator produziert, indem er auf dem Internet vorgefundene Andy Warhol Blumenmotive verwendet. Da dies nicht legal gewesen wäre, konnte dieses Projekt nicht realisiert werden. Also man muss sich vorstellen, dass dieser Netzkunstgenerator wie so eine Suchmaschine bei dem Begriff Warhol Flowers sich diese Bilder aus dem Netz saugt und dann neue Bilder daraus generiert. Der Vorstand von Plug-in hatte die Arbeit aus Angst vor einer möglichen Abmahnung seitens der Warhol Foundation abgelehnt. Was an der Begründung seitens der Institution besticht, also das, was ich gerade vorgelesen habe, ist, dass behauptet wird, das geplante Vorhaben von Sollfrank sei illegal. Dies ist aber keineswegs und schon gar nicht auf rechtlicher Ebene geprüft worden. Im vorauseilenden Gehorsam verbietet der Vorstand von Plug-in ein Kunstwerk, weil man potenziellem Ärger glaubt, mit der Einschränkung von Kunst Herr werden zu können. Soweit so schade. Dass die offizielle Begründung allerdings mit der Kriminalisierung von Sollfranks Projekt einhergeht, ist bedenklich. Sollfrank produzierte für Plug-in schließlich eine neue Arbeit mit dem Titel Legal Perspective, die 4 Videointerviews mit Rechtsanwälten umfasst, die sich zu den möglichen rechtlichen Konsequenzen des Netzkunstgenerators und dessen Verarbeitung von Warhols Flowers äußern. Das ist auch wirklich eine ganz tolle Arbeit. Man kann das sich auch online angucken und sich diese 4 Interviews anhören. Ich kann das nur empfehlen. Also dieses Hin und Her zwischen der juristischen und der natürlich unserer Version der Diskussion von Kunst ist einfach hochspannend. Nichtsdestotrotz ist es aber meines Erachtens schwierig, dass das eben die Institution hier nicht als Schutzraum von Kunst aufgetreten ist, so sehr ich jetzt diese Arbeit auch mag, sondern erstmal gesagt hat, bevor irgendwas noch passiert ist, wir haben Angst, dass was passieren könnte, also lassen wir es eher. Und das ist für mich innerhalb zumindest der institutionellen Praxis das im Augenblick größte Problem. Diese beiden letzten Bilder, die ich gezeigt habe, zeigen die Präsentation von Legal Perspective im Hardware Medienkunstverein in Dortmund 2008 im Rahmen einer Ausstellung, die sich ebenfalls mit Urheberrechtsfragen beschäftigt hat und dazu auch eine ganz interessante Konferenz veranstaltet hat. Hier wurden die durch den Netzkunstgenerator modifizierten Warholschen Flowers zwar gezeigt, doch laut Katalog musste die Künstlerin eine Vereinbarung unterschreiben, dass sie selbst für die möglichen rechtlichen Ansprüche an diesen Bildern durch Dritte verantwortlich ist. Und das kann meines Erachtens auch nicht die Lösung sein. Also wir können als Institution diese ganze Ungeklärte im Feld der Copyright-Schutz nicht einfach auf die Künstler abwälzen. Bei den Interviews mit den Rechtsanwälten, die man jetzt in dieser Arbeit Legal Perspectives findet, wird unter anderem klar, dass das Gesetz es Künstlerinnen eindeutig erlaubt, vorhandene Texte oder Bilder zu verarbeiten. Je stärker die Modifikation von der Vorlage abweicht, ist dabei umso besser. Was macht man dann mit, das ist irgendwie echt schwierig mit den Bildern. Also was macht man dann mit dieser Arbeit von Elaine Störtebrand, die nun diese benannte Arbeit von Andy Warhol 1:1 nachbaut und ja nicht nur diese Arbeit von Andy Warhol, sondern sehr vielen anderen Künstlern und eigentlich nur einfach mit ihrem Namen unterzeichnet. Andy Warhol, der in seinen Flowers bekanntlich selbst auf ein vorgefundenes Bild zurückgriff, soll übrigens von dieser Arbeit Störtebrands begeistert gewesen sein. Wahrscheinlich hätte ihn auch Solfrans Netzkunstgenerator gefreut, aber der Diskurs um Urheberrechte schert sich eben nicht um Urheber, sondern um diejenigen, die das Recht auf die Verwertung von Urheberrechten haben. Künstlerinnen greifen in der Regel nicht deshalb auf vorgefundene Bilder, Texte oder Töne zurück, weil ihnen selbst nichts Besseres einfällt. Als Spezialistinnen im Umgang mit den Oberflächen und Tiefenräumen, den Bedingungen und Effekten unserer audiovisuellen Umgebungen geht es ihnen vielmehr darum, diese Umgebungen kritisch zu befragen und diese Befragungen öffentlich zugänglich zu machen. Oder um es mit dem Dadaisten Hans Richter zu sagen, man zerschnitt Fotos und klebte sie provokativ zusammen, um einer verrückten Welt ihr eigenes Bild in den Rachen zu stoßen. In Solfrangs Arbeit Legal Perspective sagt einer der Rechtsanwälte, dass der Konflikt Urheberrecht versus künstlerischer Freiheit nur zu klären ist, wenn man sich auf Rechtsstreitigkeiten einlässt. Dass Institutionen dies sowie die damit verbundenen Kosten scheuen, ist nachvollziehbar. Ein Zusammenschluss von Institutionen könnte dabei vielleicht Abhilfe schaffen, denn viele Fragen sind hier noch ungeklärt und wir sollten deren Klärung nicht den Einschüchterungstaktiken der Urheberrechteverwerter überlassen oder eben das Problem an die Künstler adressieren. Und vielleicht kriegt man ja noch Klaus Stieg als Rechtsanwalt dazu. Zensur jedenfalls, in welcher Form sie auch immer auftritt, ist auf komplexe Weise mit Angst und Ignoranz verschränkt und vielleicht müssen wir genau an diesem Problem ansetzen. Vielen Dank. Das mit dem Bildern tut mir leid, das war aber kein intendierter Akt der Zensur, sondern ein technisches Problem. Wir können das wahrscheinlich. Es ist ja eigentlich auch noch ein Panel geplant. Ich denke, wir machen vielleicht erstmal eine Pause und überlegen, wie wir die Diskussion weiterführen oder ob wir das in Form eines Panels machen oder in einer offenen Diskussion, sollten wir vielleicht gucken.
Vielleicht nehmen wir mal an, die Bar diskutieren da.
Ja.
Das wird doch übersichtlich, oder nicht? Hm? Ja. Gegenstimmen?
Ich habe ja auch das Mikro.